Der Podcast.
Guten Tag, liebe Leute. Ich sage jetzt mal nicht, welche Tageszeiten es alles gibt. Das wisst ihr noch von letzter Woche. Schaltet mal rein. Ja, willkommen zu Folge 2 von unserem Podcast Lucke und Hengstmann. Und es sind anwesend Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Berlin.
Danke, Tillmann. Ich komme aus Magdeburg.
Ach, siehst du, ich stelle mich normalerweise immer selber vor. So. Kabarettist aus Magdeburg, beziehungsweise
und
aus,
am anderen
aus
Ende
Egeln, muss man ja korrekterweise sagen.
Ja, das kennt ja keiner. Gott sei Dank.
Und
am anderen Ende der Leitung der Berliner Kabarettist mit schwäbischem Migrationshintergrund, Tillmann Lucke, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, so, gleich toll gestartet.
Alles gut.
Wir wollen
Berlin und Magdeburg kann man ja schon mal verwechseln.
Ja, also, okay, fällt mir jetzt kein Gag zu ein. Wir wollen uns heute...
Das ist ja schon der Gag an sich, Junge, ne?
Den darf man auch nur einmal pro Programm bringen.
So.
Wir wollen uns heute, wie jedes Mal, beziehungsweise wir sind jetzt in Folge 2, das bedeutet, dass es uns jetzt regelmäßig gibt, jeden Donnerstag, wollen uns wie immer eine halbe Stunde lang dem Weltgeschehen widmen und uns so ein bisschen versuchen, die Welt zu erklären, aber am Ende werden wir damit scheitern. Ja, lieber Sebastian, dein Thema der Woche?
Ganz kurz, wir haben tatsächlich, das ist kein Scherz, obwohl wir wirklich erst eine Folge hatten, wir haben übrigens auf Spotify jetzt 4 Follower und wenn ich das richtig sehe, haben unsere Folge 17 Leute zumindest angehört. Also angehört im Sinne von haben mal reingehört.
Ja.
Wir haben aber tatsächlich auf die letzte H2SO-Folge, was ja unser anderer Podcast ist, also mein anderer Podcast, also nicht meiner, der gehört ja Heiko, aber haben wir auf jeden Fall Feedback bekommen. Jetzt finde ich es nicht. Oh, muss man hier wieder diese blöde Suchfunktion bemühen. Kleinen Moment. Da ist sie. So. Also. Feedback und Aufregung. Guten Morgen, ihr drei. Eigentlich ja ihr 4. Neue Folge gehört und Anschluss gleich die erste Folge Lucke und Hengstmann. Tipptopp. Gefällt mir sehr. Offensichtlich ein Fan. Und jetzt der Aufreger. Könnt ihr mir sagen, was mit Markus Söder verkehrt läuft? Für die Amerikaner ist Football Religion, nehmen den Sport extrem ernst und zelebrieren ihn sehr diszipliniert. Und dann stellt sich der König von Bayern gestern beim Cointas in der Allianz Arena direkt zwischen die Spieler, macht ein Selfie, hat mich noch nie so fremd geschämt. Ist dieser Mensch nur egoistisch und narzisstisch oder haut er neurologisch was nicht hin? Mich hat das echt geschockt. Beste Grüße und schöne Woche euch. Liebe Grüße, Andreas. Andreas ist ein Hardcore-Fan von uns, von H2SO. Aber ich finde, da diese Frage um Markus Söder geht und um kulturelle Aneignung amerikanischen Sporttums, können wir, bevor wir zu unseren Themen kommen, vielleicht ganz kurz das mal klären.
Ja, also das ist ja eigentlich das Thema der Woche, dieses
München. Markus Söder, ich glaube nicht.
Nee, aber tatsächlich, das hat mir meine Freundin erzählt, die großer Fan ist von Football, dass das eben zum allerersten Mal jetzt in Deutschland ein Spiel ist auch von dieser Football League.
Also wirklich von den original amerikanischen Mannschaften, nicht von diesen deutschen Imitaten, die es hier gibt.
Genau, die sind extra angereist und wollen das, also weil es einfach in Deutschland viele Fans gibt, hat man ja gesehen, das Stadion war voll und plus Markus Söder, der wahrscheinlich für eine Minute lang ein Fan war.
Also das kenne ich noch aus den 90er Jahren von der World Wrestling Federation, als die immer auf Europatour gegangen sind und dann ja Bret the Hitman Hart gegen Shawn Michaels gekämpft hat, wem diese Namen noch was sagen.
Ah ja, cool. Ja, da ist ja Football
dir fast, nicht offensichtlich.
Fast dran, aber da sind die auch ausgestopft, aber das sind dann nur Kissen und nicht Muskeln.
Ja, genau.
Also Markus Söder, ich habe es nicht gesehen, aber mir wurde das auch angetragen, dass er sich da mit Selfies verewigt hat, obwohl natürlich alle Kameras der Welt auf ihn gerichtet waren, aber das reicht ihm ja natürlich nicht, das ist klar.
Genau.
Eigentlich fehlt mir jetzt nur noch, dass er in Mar-a-Lago verkündet, dass er jetzt der nächste UN-Generalsekretär wird.
Also ich persönlich glaube, dass wenn er was verkündet, dann nicht in Mar-a-Lago, sondern von mir aus in Fürstenfeldbruck.
Oder in Neuschwanstein.
Oder in Neuschwanstein, genau. Und dann, ja, was wäre denn ähnlich? Erstmal müsste er ja dann, wenn wir jetzt Markus Söder, und das haben wir ja offensichtlich gerade gemacht, zum deutschen Donald Trump machen, was ja gar nicht so weit her ist, er verkleidet sich ja auch sehr gerne.
Nur, dass vielleicht Trump dauernd verkleidet ist.
Genau. Also vielleicht geht er ja zum nächsten, was sagt man auf Fränkisch? Fasching? Fasching heißt das in Franken, ne?
Fasnacht eigentlich.
Fasnacht, ja. Genau. Zum nächsten Fasnacht geht er da nicht als Schreck, sondern als Trump und setzt sich einfach ein Stück Straße auf den Kopf oder so.
Ja, leider hat er ja seit 3 Jahren sich nicht mehr verkleidet. Seit er Landesvater ist, findet er das...
Macht man das nicht mehr.
Ja, also er hat selber damit aufgehört. Es würde ihn jetzt keiner aus dem Amt putschen, wenn er es machen würde, aber das ist schade, weil es gab ja, also wenn er was konnte, also was wirklich Tolles konnte, war es ja diese Verkleidungen. Marilyn, Stoiber, Schreck, Humor. Also da war ja alles
dabei.
Also
das war ja quasi das Einzige, was der Mann kann.
Naja, und an die Macht kommen, das konnte er, aber es ist ja irgendwie, jetzt ist er so ein bisschen entzaubert und nächstes Jahr ist Landtagswahl, also...
Sag mal, du bist doch so unverschämt jung. Hast du schon Kabarett gemacht, als Söder noch Generalsekretär der CSU war?
Ich glaube schon.
Wir haben damals immer nur den Gag gemacht, je Söder, je blöder, weil der so, also alles, was nach Söder als Generalsekretär kam, und da waren so Leute bei wie Andi Scheuer, Alexander Dobrindt, also alles, was in der Bundespolitik quasi komplett versagt hat schon. Und Söder war, wir wissen noch, so ein richtig scharfer Hund. Das kann ich mich noch erinnern. Der forderte, glaube ich, weiß ich nicht, bei Abtreibung Schwanz ab oder irgend sowas. Also das ging wirklich richtig, also das war amtlich. Damals gab es ja auch noch keine AfD. Mhm. Da konnte sich also quasi ein CSU-Generalsekretär sowas noch leisten.
Oder da stand es im Parteiengesetz drin, dass eine Partei so einen Scheiß erzählen muss. Und seitdem es die AfD gibt, muss die CSU das nicht mehr alles selber machen.
Naja, aber das ist ja jetzt die Frage. Ich weiß, wir haben eigentlich ganz andere Themen vorbereitet, aber ist es
gut? Haben wir die vorbereitet?
Naja, also wir haben geguckt, worüber man reden könnte. Vorbereitung lehnen wir ja aus religiösen Gründen ab, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, mir geht es jetzt darum, Franz Josef Strauß hat doch mal gesagt, rechts von der CSU darf es, ist nur die noch Wand. Die Wand.
Ja.
Die Wand. Und ist es gut, dass es jetzt rechts von der CSU auf einmal wieder eine Kraft gibt? Also eine parlamentarische Kraft?
Ja, also aus kabarettistischer Sicht soll man ja alles gut finden, was absurd ist oder was albern ist.
Ja.
Und da gab es ja Zeiten, also jetzt gerade nicht, aber da gab es ja Zeiten, da hat die AfD wirklich was geliefert. Jetzt ist es ein bisschen enttäuschend, die dringt nicht so durch, ihre Themen verfangen nicht so. Aber ja, als Mensch kann man natürlich vollkommen auf sie verzichten. Das ist jetzt ganz unironisch. Und ich glaube tatsächlich, dass so ein Parteiensystem das auch nicht braucht, so eine destruktive Kraft. Die anderen sind ja alle, und gut, bei der Linkspartei sieht man jetzt seit dem Ukraine-Krieg mit Abstrichen, aber sie sind ja alle eigentlich voll dabei bei diesem Spiel, was Demokratie heißt.
Genau.
Wie gesagt, Fake News kommen inzwischen auch von links, aber... ja, und wenn man sich andere Länder anguckt, es ist zwar normal, aber tatsächlich brauchen tut man sie nicht, würde ich sagen. Und du? Mhm.
Naja, die Frage ist, die ich mir jetzt gestellt habe, gerade auch im Zuge dieser Amerika-Wahl, wo es ja effektiv wirklich nur zwei Parteien gibt, gibt nur so ein paar Liberals und so ein paar Greens und so, aber effektiv würde ja die einigen der Kraft der SPD und die einigen der Kraft der CSU mit der Auskleisterung der Ränder, würde ja theoretisch reichen. Und machen wir uns jetzt vor, wenn wir in den Deutschen Bundestag reingucken, du hast links und rechts der Mitte zwei große Parteien, groß jetzt ist auch ein großes Wort, aber dann hast du jeweils am anderen Ende jeweils eine Kraft hängen. Wobei Grüne und FDP, die ja mehr so in die Mitte streben, man nicht so genau weiß, wo die jetzt, die hängen wahrscheinlich so ein bisschen drunter. Aber du hast halt mit der Linkspartei, hast du die ganz linke Ecke der SPD, du hast mit der AfD die ganz rechte Ecke der CSU und eigentlich könnten beide Parteien wieder einschmelzen in die große Partei, die ja quasi auch aus dieser irgendwann mal entstanden sind. Ist halt die Frage, du hast halt ein differenzierteres Bild. Aber wenn es denn so passiert wie mit, ich kann mich erinnern, das war im Jahr 2009, nee, wann ist die FDP aus dem Bundestag geflogen? 2013, ne?
Ja.
Genau. Und dann haben wir beide uns noch unterhalten. Und da bestand ja schon wirklich die Gefahr, dass die FDP aus dem Bundestag fliegt. Und du hast du gesagt, nee. Es gibt schon noch genug Leute in Deutschland, die meinen, wir brauchen eine liberale Kraft im Parlament. Die kommt schon noch rein. Mhm. Und ich weiß gar nicht, mit wie viel die rausgeflogen sind. Das war knapp, ne?
4,8% war das.
Das war ja auch die Wahl, wo auch die AfD irgendwie nur 4,5% hatte. Ja. Das heißt, es waren fast 10% der Wähler, eigentlich, die hätten im Bundestag vertreten sein können, waren es aber nicht.
Naja, plus dadurch noch die anderen kleinen Parteien, also plus dann die echten kleinen Parteien, das war
ja,
das
aber waren die, hätten, die hatten ja eine Chance reinzukommen, ja. Die anderen kleinen Parteien hatten ja gar keine Chance reinzukommen. Ja. Das heißt, wir hatten ja dann irgendwie eine große Koalition von weit über 80%. Wenn die jetzt aber sozusagen nicht als Einzelparteien angetreten wären, sondern als Teil, gut, es waren beide Parteien des rechten Lagers, also beide als Teil der CDU, dann hätte die CDU ja quasi absolute Mehrheit gehabt.
Ja, ja, also das ist halt die Frage, ob es diese 5%-Hürde braucht und nee, ob es sie überhaupt, ob sie legitim ist.
Ich bin
da
ein großer Freund von.
Ich bin überhaupt kein Freund von, weil man sieht ja, in den letzten Jahren gibt es immer mehr Wahlen. Das war früher eigentlich selten. Im Bundestag kaum, nur 1990, die Grünen sind ja gescheitert, ganz knapp auch mit 4,9, glaube ich sogar. Also kann es gerecht sein, wenn regelmäßig Parteien scheitern mit 4,9%. Im Saarland war es ja dieses Jahr ganz extrem. Da lagen ja gleich drei Parteien drunter, also die Linkspartei weiter drunter und FDP und Grüne knapp. Und das wird sich bei künftigen Landtagswahlen auch weiter wiederholen, weil das Parteienspektrum eben mehr Parteien halt als früher. Und weil.
Aber Weimarer Verhältnisse, die Weimarer Verhältnisse.
Genau, also da gab es halt keine 5%-Hürde, da gab es dann andere wahlrechtliche Regelungen, da musste man dann so innerhalb von Wahlkreisverbünden eine gewisse Zahl, also irgendwie halt einen Sitz kriegen und so. Das heißt, es war auch nicht automatisch jede Partei ganz unten automatisch mit drin.
Na, so wie jetzt im Europaparlament.
Nee, da, genau, da gibt es ja keine Hürde, aber effektiv die Hürde, die für den ersten Sitz reicht. Aber in der Weimarer Verfassung war es eben, Weimarer Wahlrecht war es, da ging es nicht automatisch um eine gewisse Mindestzahl an Stimmen. Da gab es Parteien, die knapp über anderen lagen und hatten aber trotzdem kein Mandat. Jedenfalls kurzer Exkurs. Aber das ist, ja, wie gesagt, es kommt immer öfter vor und es ergibt dann auch die Mehrheit. Dann kann man eben mit 46%, 47% kann man dann entweder allein regieren oder eine Koalition bilden. Im Saarland sogar mit, glaube ich, 43%, die SPD alleine.
Absolute Mehrheit, ne?
Und ist die Frage, ob man das will. Natürlich, jetzt kann man in die USA gucken und sagen, da kann man sogar mit weniger Stimmen als die Konkurrenz, also als die Konkurrenzpartei, also dann gibt es einen sogenannten Bias, regieren, aber hier kann man tatsächlich auch mit weniger als 50% regieren. Und ich finde, man kann von regierenden Parteien ruhig verlangen, dass sie sich so anstrengen, dass sie entweder über 50% kommen oder noch jemanden dazunehmen.
Also verlangst du gerade von Parteien, dass sie sich anstrengen?
Ja.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist politische Satire.
Ja, das stimmt wohl. Nein, aber tatsächlich dieses Zersplitterung, das ist halt das Argument, warum das im Europaparlament auch lange, zumindest in den meisten Ländern, eine 5%-Hürde gab. Und aber diese Zersplitterung, die gibt's ja entweder immer oder die lässt sich immer überbrücken. Und mir ist nicht bekannt, dass im Europaparlament regelmäßig Gesetze scheitern oder so. Also da findet man...
Mir ist überhaupt nichts von Gesetzen im Europaparlament bekannt, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Genau, also man muss eben die 50% der Sitze finden, beziehungsweise stimmt ja gar nicht, sondern die relative Mehrheit gegenüber den Nein-Stimmen. Es gibt ja auch Enthaltungen. Die wenigsten Wahlen sind ja, außer der Kanzlerwahl und anderen, sind ja an die absolute Mehrheit gebunden. Das heißt, also ich finde tatsächlich, die 5%-Hürde gehört abgeschafft. Das Europaparlament war der erste Schritt. Die Landtage wären dann irgendwann der zweite. Das müsste irgendein Landtag geben, der das anfängt. Problem ist ja tatsächlich, dass die großen Parteien es gar nicht wollen und die kleinen Parteien sagen,
nur so halb.
Ja, also dann kommen ja auch andere außer uns rein. Und das,
genau.
Und da müsste man tatsächlich ja auf ein Umdenken hoffen, die sagen, ja, aber es ist doch besser, wenn andere dazu noch reinkommen, als dass es uns regelmäßig raushaut.
Naja, aber was das sieht man ja in Italien. Da gibt es halt diese komischen Wahlbündnisse, die dann auch regelmäßig nach spätestens 2 Minuten zerkrachen.
Naja, gut, das hat andere Gründe, weil in Italien die Wahlbündnisse tatsächlich einen Mehrheitsbonus kriegen und die sind also sozusagen, wer als großes Bündnis antritt, hat einen Vorteil. Das wäre ja im Verhältniswahlrecht nicht der Fall. Da kriegt man ganz genau so viele Sitze, wie der Anteil entspricht. Und natürlich
sollte man dann auch die Erststimmen abschaffen, wenn man schon mal dabei ist?
Ich finde auf jeden Fall, also dieses Wahlrecht, dieses aktuelle, das kann kein Mensch erklären, inklusive uns beiden, und das will schon was heißen. kleiner Scherz, ja. Ich kann es natürlich.
Nein, nein, aber, alles richtig.
Die, ja, also ein Recht muss doch auch von denen, die es ausüben, nämlich von allen Wählerinnen und Wählern, auch erklärt werden können. Und wenn das nicht der Fall ist, ist was falsch damit.
Ja, aber das ist ja auch das System, was wir in Großbritannien und was wir in Amerika, und damit sind wir dann jetzt gleich beim Thema, was wir da haben, ist ja tatsächlich dann komplett falsch. Und da haben wir ja reines Verhältniswahlrecht. Schöne. Wir trinken übrigens beide aus Tassen Kaffee. Ach, ja, vom Kabarettfestival Einfälle aus Cottbus, weil das die einzigen Tassen sind, die wir besitzen. Weil es da jedes Jahr eine Tasse gibt, warum soll man sich dann Tassen kaufen?
Genau, und die anderen schmeißen wir regelmäßig kaputt. Ich habe hier die von 2011 und du?
Ich habe die von 2016.
Gut.
Das ist auch Tassenevolution, das können Sie jetzt im Podcast nicht sehen, meine lieben Hörenden, aber wie die Tassen auch moderner werden. Timmern hat noch so eine alte Tasse, die ist innen weiß und außen schön farbig und ich habe jetzt innen orange und außen weiß, das ist ja modern.
Aber jetzt nochmal zum Thema. Der umgekehrte Donald Trump.
Genau, super, stimmt, ich trinke aus Donald Trump, nachdem ich ihn von innen nach außen gekrempelt habe.
Okay, Thema Lucke, der Podcast
verdient sein Geld mit Humor. Ja, genau. Also Verhältniswahlrecht heißt ja, da werden wirklich Personen mit relativer Mehrheit gewählt, ja. Das heißt, das ist ja eigentlich, geht ja völlig gegen die Mehrheitswillen der Bevölkerung. Das heißt, es kann sein, dass in einer Region, weiß ich nicht, Birmingham, ein Tory mit 70%, also wirklich mit absolut mega Obermehrheit in den so, und dann kommt da mal in einer anderen Region einer gerade ganz knapp mit 30% oder 33%, die müssen ja keine absolute Mehrheit haben, ne? Die müssen ja nur die relative Mehrheit haben.
Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Republikaner jetzt in den USA Angst haben, falls Donald Trump nicht die Vorwahlen gewinnt, dass er trotzdem antritt als Unabhängiger und dann die Stimmen wegnimmt. Und dann
splittert,
dann sind die Chancen sehr gering für beide Kandidaten automatisch.
Genau. Okay, dann gehen wir mal nach Amerika. Also, während sich, es ist jetzt 10.21 Uhr am 17.11., wir wissen noch nicht, was in Polen passiert ist, oder weißt du mehr?
Na, ich vertraue mal den handelnden Akteuren fast aller Seiten.
Lügenpresse!
Naja, also das scheint ja tatsächlich eine ukrainische Flugabwehrrakete oder sowas ähnliches gewesen zu sein, die halt ja abgeschossen wurde, weil es dafür einen Grund gab. Und das muss man halt immer im Kopf haben. Die schießen die Raketen ja nicht einfach aus Spaß, sondern ja, und dann geht es halt auch mal nach hinten los, sage ich jetzt mal.
Ja, aber die können sich doch vom Russen endlich mal erobern lassen, dann wäre doch hier endlich mal Ruhe im Karton.
Genau.
Oder warte, das muss ich anders formulieren. Ja, die können sich doch vom Russen jetzt endlich mal erobern lassen, Markus, dann wäre hier endlich mal Ruhe. Obwohl Richard David Precht sich gerade entschuldigt hat für seine Meinung.
Nach einem Dreivierteljahr fällt ihm, und nach zwei offenen Briefen und einem Buch fällt ihm auf, dass er viel, naja, dass er Unrecht hatte, fällt ihm nicht auf, aber dass die Ukraine stärker ist als erwartet. Das wussten wir bereits nach einem Tag, nach einem einzigen Tag Krieg. Und der braucht
naja,
dafür.
Komm,
und der nennt sich intellektuell, genau, und der nennt sich intellektuell und merkt es nach einem Dreivierteljahr. Also ich ja, okay.
Ja, er musste halt sehr gründlich drüber nachdenken.
Genau. Und er musste erstmal alle anderen in jeder Talkshow, in der er saß, und sein Kollege Welzer auch, musste erstmal alle beschimpfen, weil es alles Arschlöcher sind, und dann, und jetzt kommt er auf die Idee, dass er vielleicht sich getäuscht hat.
Also ich muss ganz kurz dazu sagen, ich halte sehr viel von Richard David Precht, und das meine ich jetzt wirklich unironisch. Er hat manchmal ein bisschen kranken Verstand, und er ist halt, du darfst nicht vergessen, er ist ein sehr schöner Mann.
Genau.
Und das geht uns beiden ja zum Beispiel völlig ab. Und wenn du ein schöner Mensch bist, das gilt ja auch für Frauen und Männer gleich, wenn du ein sehr schöner Mensch bist, wirst du ja von allen auch angehimmelt. Es ist ja so, weil dir immer zuerst der optische Reiz zählt. Und Richard David Precht ist, also entschuldigt, da schießt sogar mir die Milch ein, wenn ich den sehe. Braun gebrannt, halblange Haare, diese strahlenden Augen. Das ist wirklich ein schöner Mann.
Und deswegen nimmt er auch immer Harald Welzer an seine Seite, um noch schöner zu sein.
So. Genau. Während wir ja wirklich zu der Kategorie hören, mit uns möchte man sehr, sehr gern befreundet sein, weil neben uns sieht man immer sehr attraktiv aus.
Genau. Und deswegen ist ja dein Bruder zum Beispiel auch mit dir befreundet.
So. Aber um jetzt nochmal, also und Precht neigt halt, der hat in seinem Leben wahrscheinlich wenig Widerwort. Ich will nicht sagen, dass er ein leichtes Leben hat. Der sagt ja immer Arbeiterfamilie und so weiter. Ich glaube das. Aber ich glaube, dass wenn der irgendwo reinkommt, dass ihn alle immer toll fanden. Und dann ist es halt wirklich so, wenn da wieder Worte kommen, das sind schöne Menschen nicht gewöhnt. Und deswegen sind die meisten schönen Menschen auch sehr, sehr zickig.
Ja, und bei Professoren ist es ja das Gleiche. Beim Welzer, der hat ja dann in dieser einen Talkshow, Anne Will, wollte er ja den ukrainischen Botschafter Melnik da belehren. Und Melnik sagte, ich bin nicht ihr Student. Dann ging es trotzdem weiter. Also der ist auch nicht gewohnt. Das war bei Bernd Lucke, falls der Name jemand noch was sagt.
Von der Lucke? Lucke noch nie gehört.
Genau, war auch so. Der kam in alle Talkshows und dachte, Mensch, ich weiß doch ganz genau, dass der Euro schlecht ist. Und ich bin ja Professor und ich darf mich ja nicht irren. Und diese Haltung ist kommt erstmal scheiße rüber, wenn man in einer Talkshow ist, wo es verschiedene Meinungen gibt.
Wobei der große Unterschied zwischen Bernd Lucke und Richard David Precht ist ja, Bernd Lucke hat zumindest habilitiert und hat wirklich eine ordentliche Professur. Wenn der Richard David Precht bloß Doktor ist. Oder hat der auch habilitiert? Ich glaube nicht.
Genau, nee, aber ich meine jetzt den Wälzer. Der Wälzer.
Ach so, ja, natürlich.
Ist Professor.
Genau. Bist du noch da? Du hast
Und tatsächlich,
ab und zu
wie du sagst, also diese.
Übrigens, Grundregel.
Ich bin noch da.
Grundregel bloß mal so. Bloß mal so, falls hier die Verbindung abreißt, weiter quatschen, bis die Verbindung wieder da ist.
Gut.
Gut.
So machen
so,
wir's.
Ja, wo waren wir
also, jetzt? Und aber trotzdem müssen wir ja nicht berücksichtigen, wie es, also was Wälzer und Precht in ihrem Alltag, die reden ja auch die ganze Zeit miteinander und haben dann auch immer recht. Also wenn man sie auf die Öffentlichkeit, wenn sie sich selbst auf die Öffentlichkeit loslassen, sollten sie einfach mal ein bisschen Respekt und auch Empathie für das ukrainische Volk empfinden und nicht einfach sagen, das sind alles Deppen und die kennen ja unsere deutsche Geschichte nicht und so weiter. Also wie krank ist so eine Haltung? Also ich finde es einfach fürchterlich und das ist für mich reine Putin-Propaganda.
Naja, übertreiben wir mal nicht.
Nee, aber genau das will ja Putin. Putin will ja Zweifel sehen.
Ja, natürlich will er das.
Er will, dass sich der Krieg hier in Deutschland abnutzt und dass die Leute keinen Bock mehr haben. Ich, ehrlich gesagt, ich habe darauf auch keinen Bock mehr, aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, der richtigen Seite zu sagen, sie soll aufgeben.
Ja, natürlich, weil natürlich kein Mensch, ich weiß nicht, ob es abgesehen von irgendwelchen kranken Typen überhaupt irgendjemand auf der Welt gibt, der wirklich Bock auf Krieg hat.
Ja.
Also nur Krieg um des Krieges willen. Ich glaube, selbst Putin hat keinen Bock auf Krieg. Putin hat Bock, der Klops der Klöpse zu sein. Aber wenn er den Krieg morgen beenden könnte, würde er es machen.
Genau. Also Krieg ist irgendwie, das ist total seltsam. Krieg will kein einziger Mensch auf der Welt. Erst recht nicht einer, der an der Macht ist.
Genau. Weil er kostet Geld und kostet Reputation und alles sowas. Aber er macht es.
Ich glaube,
halt.
Wenn man Hitler und Stalin fragen würde, die wollten auch keinen Krieg.
Also ich glaube auch, das klingt jetzt sehr krank, was wir sagen, aber ich glaube auch, Hitler wollte den Krieg nur zur Durchsetzung seines Zieles. Wenn Hitler seine Ziele erreicht, hätte er den Krieg sofort beendet.
Genau.
Der Krieg ist scheiße.
So, liebe Leute, jetzt habt ihr was gelernt.
So.
Krieg ist scheiße.
Statement dieses Podcastes. Krieg ist scheiße. Da kann man mich auch gerne aus dem Zusammenhang zitieren. so wie Böhmermann.
Ja.
ARD und ZDF sind scheiße.
Jetzt gibt es den O-Ton auch von dir.
So.
So, ja, was hatten wir denn noch an Themen in der Woche? Also diese ganze.
Naja, du ist ja durch diese Bombe in Polen oder Rakete, ist ja ein anderes Thema komplett untergegangen. Da muss sich der Herr Trump aber auch sehr geärgert haben.
Ja, stimmt, der war ja am selben Abend dann bei seiner Ansage in Mar-a-Lago und dann kam die Bombe. Also im doppelten Sinn und ich habe gehört, einige Reporter sind sogar während der Rede einfach weggegangen, weil es.
Also grußlos den Raum verlassen.
Aber gut, es ist ja auch, ich meine, wie früh will er es denn beim nächsten Mal ankündigen? Eigentlich müsste er jetzt seine Kandidatur schon für 2028 und 2032 ankündigen.
Es ist extrem früh, ja. Ich kann das immer nicht so richtig beurteilen, wie früh das wirklich ist. Wann ein Jahr vorher sollte man das machen?
Ja, das hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte alles verfrüht. Auch die Vorwahlen haben sich verfrüht. In den 60ern war das ja zum Beispiel noch im Juni, Juli, war noch nicht klar, wer Präsidentschaftskandidat wird in den meisten Fällen. Und das ist alles jetzt alles vorgezogen, weil man immer noch vor den anderen liegen will. Und nochmal. Aber tatsächlich kann es sich ja auch abnutzen. Ich meine, so ein Wahlkampf kostet ja auch eine Kleinigkeit.
Also müsste man ja im Prinzip nach der Präsidentschaftswahl sofort bekannt geben, wer in 4 Jahren dann nochmal antritt.
Eigentlich könnte Trump sagen, also diese Wahl ist schief, oder diese Wahl wurde geklaut und ich will mir die nächste auch wieder klauen lassen. Das müsste er direkt am ersten Tag des, oder am, ja, wann auch immer gewählt wird.
Das hat er ja bei der letzten Wahl quasi eigentlich gemacht.
Na, er hat ja noch versucht, eben dann bei diesem Wahlleiter in Georgia anzurufen und dann den Kongress stürmen zu lassen. Er hat alle Register gezogen, um dann doch noch, also in seiner Welt hatte er ja gute Chancen, das noch zu drehen, aber konsequent wäre, wenn er jetzt sagt, so, ich stelle mich für alle künftigen Wahlen auf und die Republikaner müssten sagen, ja, ja, machen wir alles mit. Und dann braucht man die Plakate auch. Weißt du, Plakate sind ja umso billiger, je mehr man davon drucken lässt. Dann kannst du gleich für fünf Wahlen gleichzeitig drucken und hast alles abgehandelt.
Und das ist bei Trump ja auch sehr vorteilhaft, weil, hast du ja auch in der letzten Folge festgestellt, der sieht ja auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch so aus wie heute.
Genau,
der also könnte ja die Plakate, die er heute drucken lässt, auch in 10 Jahren nochmal.
Ja, ich finde das so ein Phänomen, weil er eben im Vergleich zu den meisten Staatschefs, die sich für ihr Amt interessieren oder die sich dafür auch vielleicht aufopfern, die werden dann schnell grau oder kriegen so ein richtig markantes, faltiges Gesicht. Und bei ihm
oder die Hände wachsen ihm irgendwie zu einer Raute zusammen.
Genau, aber wenn man sich die Frau Merkel mal anschaut, auch bei ihr, das ging langsamer, weil sie ja auch mehr Zeit dafür hatte zum Altern. Aber bei Schröder zum Beispiel ging es ganz schnell und bei Obama auch.
Naja, beide hatten ja nur 7 respektive 8 Jahre, während die Merkel ja wirklich 16 Jahre hatte.
Genau, das wusste sie ja von Anfang an.
Mal zu Trump zurück. Also er hat jetzt da waren wohl irgendwie auch so 2 bis 3 Demonstranten oder Sympathisanten vor seinem Haus, die auch vorbeifahrende auf Autos aufforderten zu hupen. Es hupte aber wohl keiner. Also mir kommt das so ein bisschen vor, was die New York Post, eigentlich ja guter Freund von Trump, also Murdoch Imperium, Murdoch war ja ein großer Unterstützer von Trump, hat wohl geschrieben, ein Mann aus Florida verkündet irgendwas. Auf Seite 1, ganz unten rechts, versteckt.
Ja, und das hätte man doch mit Markus Söder auch machen können. Man hätte ihn schwärzen können, so mit so einem Balken bei dem Footballspiel und sagen, so, jetzt zieht hier irgendeiner aus dem Volk, irgendein Unbekannter zieht jetzt das los. Und dann, und dann wäre das mit dem Handy auch nicht lächerlich, sondern das kann man ja solchen Leuten, die keiner kennt, vielleicht auch mal zutrauen, dass sie sich ein Selfie machen.
Das erinnert mich an den Besuch von George Clooney mit seiner Frau bei Angela Merkel. Und sie ist ja irgendwie Umweltrechtsanwältin oder so, Jamal Clooney. Und da titelte doch auch die Presse, Angela Merkel trifft sich mit Umweltrechtsaktivistin Jamal Clooney. Daneben ihr Mann, er ist wohl Schauspieler oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber jetzt mal ernsthaft, hat Trump jetzt im Prinzip, er hat es ja jetzt verkackt, oder? Also er hat ja gesagt, er tritt nochmal an, aber wird er schon in den Vorwahlen scheitern?
Also ich glaube, dass er die Vorwahlen gewinnen wird, gegen wen auch immer aus der eigenen Partei, weil er ja erstens mehr Geld hat, also man weiß nicht, wie viel er hat, wahrscheinlich hat er auch gar nichts, aber er irgendwo kriegt das dann doch her, Spenden und so weiter, und weil er der Ex-Präsident ist, er hat ein anderes Level, von dem er aus starten kann. Und weil dieser Rachegedanke, wir wollen jetzt die Wahl, die uns gestohlen wurde, zurück, das kann man ja besser mit dem machen, dem sie gestohlen wurde.
Das stimmt.
Also aber das glauben die ja alle, die Republikaner selbst, die den anderen Ron DeSantis oder wen auch immer unterstützen, die meisten.
Oder Mike Pence sogar.
Genau. Man muss denen ja nicht mit Fakten kommen und dann ist ja am besten, man nimmt den Experten sozusagen, das Original, das ist ja bei allen Wahlen so. Und wenn er dann, wie gesagt, wenn er dann noch so aussieht wie vor 8 Jahren, dann kann er ja auch, dann wirkt es ja auch alles ganz, ganz toll, dass er unbedingt nochmal ran müsste, trotz seines dann erreichten Alters.
Das heißt doch aber im Prinzip, die Republikaner haben gar keine andere Chance, weil Donald Trump wird antreten, egal was passiert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wenn er die Vorwahlen jetzt verliert, wird er halt selber als Unabhängiger antreten und dann würden sich wahrscheinlich die Stimmen der Republikaner halbieren. Halbe Hälfte geht zu Donald Trump und die Hälfte geht zum eigentlichen republikanischen Kandidaten und dann könnten die Demokraten auch einen Besenstiel aufstellen.
Ja, das klingt irgendwie zu einfach, als dass es so passieren würde.
Ja, aber es ist Amerika, da ist alles sehr einfach.
Naja, auf der anderen Seite ist ja auch nicht klar, die Demokraten sind ja auch nicht einig. Es gibt ja nicht diesen charismatischen Kandidaten, wie es Obama zum Beispiel war. Und dann könnte man auch sagen, hier, unser Präsident, der darf sich zwar so und so oder so entscheiden, aber wenn er sich für eine Kandidatur entscheidet, dann können wir ihn auch torpedieren oder was auch immer oder das irgendwie sozusagen Vorwahlen anstrengen.
Wie steht denn das eigentlich in dieser Zusatzartikel zur Verfassung, der die Präsidentschaftswahl regelt? Dürfte Obama jetzt nochmal antreten, so wie Putin das gemacht? Nein, du darfst nur 2-mal gewählt werden. Ja.
Also genau sagt die Verfassung, man darf dann 2-mal gewählt werden, wenn man vorher noch nicht Vizepräsident für über 2 Jahre war. Das heißt, im Extremfall, im theoretischen Extremfall darf man bis zu 10 Jahre amtieren als Präsident, aber nicht länger.
Aber Kamala Harris zum Beispiel, wie heißt er denn, Lyndon B. Johnson zum Beispiel, der ja dann sozusagen Richard Nixon nachrückte, weil der zurücktrat.
Nee, du meinst,
der hätte sich noch mal.
Du meinst, Kennedy nachfolgte, weil er erschossen wurde.
Meine ich doch.
Genau.
Ja. Wer ist denn Nixon nachgefolgt?
Ford.
Gerald Ford.
Und das war auch die Richtung, in die er gejagt wurde bei der nächsten Wahl. Naja, okay. Ford.
Ford? Ach, Ford gejagt. Aha, Ford gejagt. So. Wortspiel. Satire-Podcast.
Beziehungsweise ein, jetzt sag's. Ford-Spiel.
Oh Gott. Meine Damen und Herren, ich habe gerade suizidale Gedanken.
wir machen auch nicht mehr lang, versprochen.
Ja, genau. Ich wollte ganz kurz, das heißt, Ford hätte sich auch ein zweites Mal nochmal wählen lassen können, theoretisch.
Du meinst,
oder auch
Johnson.
Mit Johnson.
Genau, Johnson hätte, das ist gut, er wurde ja sozusagen nach der Hälfte der Amtszeit von Kennedy kam er dran. Das heißt, er hatte weniger als 2 Jahre als nachgerückter Präsident, hätte also 68 nochmal antreten dürfen, wäre dann über 8 Jahre im Amt. Bei Ford war es anders. Der ist Mitte 74 nachgerückt und wäre bei der Wahl 76 schon über 2 Jahre im Amt gewesen. Und der hätte,
also der
nur
hätte sich nur dieses eine Mal
eine Wahl, genau, also so, das hat man eben in den 50er Jahren eingeführt, nachdem Franklin Roosevelt als einziger halt überhaupt diese Grenze von 8 Jahren überschritten hatte. Und dann wollte man das nicht mehr oder was auch immer. Genau. Und das könnte man, und das gilt eben auch für zurückliegende Amtszeiten. Bei Clinton und Bush.
Also, das heißt,
wär's
auch Obama
so.
Ist durch, das war's, keine Chance.
Ja. Genau, da gibt es vielleicht.
Und in noch China, und das ist ja interessant, in China und Russland gibt es diese Regel ja eigentlich auch, übrigens auch in Deutschland, weil immer ganz viele sagen, man könnte das in Deutschland ja auch machen. Auch hier hat das Staatsoberhaupt maximal 2 Amtszeiten. Das interessiert mich.
Ehrlich gesagt,
Sau.
Weiß ich das gar nicht. Man könnte wahrscheinlich.
Also, meinst du es gar nicht gesetzlich, oder wie?
Naja.
Ist nur so ein Gentleman's Agreement.
Ja, also natürlich war es in Deutschland noch nie so, dass jemand wiederkam, dass irgendwie Präsident, kannst du dir vorstellen, dass Horst Köhler jetzt nochmal sagt, so, also jetzt bin ich nicht mehr beleidigt und jetzt komme ich wieder.
Genau.
Jemand anders gibt es ja auch nicht, der sozusagen gesperrt sein könnte von seiner Amtszeitenzahl, weil die anderen hatten immer nur eine Amtszeit.
Genau. Aber das ist ja auch Bundespräsident, kann man ja nicht vergleichen, weil das ja sozusagen mehr so ein Amt ist, in das man reinbefördert wird.
Ja, also weltweit gibt es ja fast nur Regelungen für Staatsoberhäupter und in manchen Staaten wie den USA oder Frankreich ist es ja eben, beziehungsweise Frankreich hat nochmal einen Ministerpräsidenten, aber der interessiert keinen.
Und in Südafrika ist es so tatsächlich, das haben wir mal im Studium gehabt, dass da der Präsident im Prinzip wie der Bundeskanzler ist. Aber da ist im Prinzip der Bundeskanzler
genau,
gleichzeitig Staatsoberhaupt und heißt Präsident.
Für Staat und Regierung gibt es nur einen Oberboss.
So wie in Amerika, aber
in
Südafrika ist es halt so, dass er auch vom Parlament gewählt wird und so. Also wie es bei uns halt ist mit dem Bundeskanzler. Zurück zum Thema. Es geht jetzt darum, ob Trump
Trump
eine Chance hat.
Wir können noch ein paar andere Länder aufzählen, mein Scherz.
Ja, gut.
Noch ein paar
wie ist es denn in
der Fischer-Weltalmanach ist in Griffweite und da steht alles drin. Ja.
So. Nein, also hat Trump noch eine Chance oder nicht?
Grundsätzlich würde ich sagen, ja, weil es ja, wie gesagt, nicht auf die Mehrheit der Bevölkerung ankommt. Wenn es darauf ankäme, hätten die Republikaner auf lange Sicht und auch auf mittlere keine Chance mehr. Aber darauf kommt es leider nicht an. Deswegen.
Weil, um das jetzt mal ganz übertrieben zu sagen, so ein Klecks wie Wyoming, wo ja bis zu 3,5 Menschen und 2 Wölfe leben, das ist ja mittendrin so. Wyoming, ich kann mich nicht erinnern, heißt, es ist wohl indianisch und heißt nichts.
Also, und das ist noch übertrieben.
So, und das aus dem Garfield-Comic, glaube ich. Egal. So, und die haben ja prozentual gesehen, durch diese ganze Gewichtung des amerikanischen Wahlsystems, hat ja die Wyominger Bevölkerung ungefähr das 10-fache an Wahlgewicht, das ist jetzt übertrieben, aber was zum Beispiel ein New Yorker hat. Also ein einzelner Wyoming Citizen hat ungefähr das Zehnfache an Stimmgewicht, was ein New Yorker hat.
Ja, das würde ich jetzt, glaube ich, in Frage stellen, weil es ja nur, also man kriegt ja bei den Präsidentschaftswahlen so viele Wahlmänner, wie im Kongress insgesamt sitzen. Also im Repräsentantenhaus sitzt ja immer mindestens einer. Das heißt, selbst wenn der Bundesstaat extrem wenig Leute hat, gibt es halt einen. Da kann man dann schon sagen, das ist unproportional. Plus die zwei Senatoren, das heißt mindestens drei.
Genau.
Aber ich glaube nicht, dass es bis zum Faktor 10 hochgeht. Das müsste man
ja, Satire, Tim.
Genau.
Satire.
Nee, aber bei
aber
im Senat wäre es auf jeden Fall so. Faktor 10 oder sogar, nee, Faktor noch mehr.
Ja, ja, genau. Und das Grundproblem ist aber, dass eben gerade in solchen Staaten interessanterweise, die so überproportional wählen dürfen, ich sag mal so, ich glaube, da ist die Existenz der Demokraten gar nicht bekannt.
Naja, es lässt sich doch auch.
Die sind da illegal.
Genau,
oder so.
Das lässt sich doch auch erklären, wenn man also in so einem Dorf wohnt, das man nur erstmal nur mit Auto erreichen kann. Und das einzige Plakat, was man sieht beim Reinfahren, ist die Kirche. Da ist nicht so, dass die Menschen irgendwie was lesen würden, oder also außer der Bibel natürlich, und dass sie sich irgendwie unterhalten, kulturell betätigen. Also das ist ja tatsächlich, das liegt gar nicht unbedingt an denen, aber wenn die sagen, ich gehe heute ins Kabarett oder was weiß ich, in eine Comedy-Show, persönlich, außer im Fernsehen, ja, dann müssten die ja in den anderen Staat fahren wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Warst du schon mal in den Staaten?
Nee.
Ich auch nicht.
Und wir beide
werden es
wahrscheinlich
da,
nie tun, oder?
Ja, meine Frau war einmal da und ist wiedergekommen und hat gesagt, nie wieder.
Ja, und ich müsste halt bei diesem, also jetzt geht's, aber jetzt nach der nächsten US-Präsidentschaftswahl müsste ich mich halt mein Gewissen arg prüfen, wenn die Frage auf dem auf diesem Einreiseformular kommt, möchten Sie den Präsidenten umbringen? Ja, dann darf man ja nicht rein, wenn man ja ankreuzt. Das ist ein bisschen fies.
Das ist aber auch clever, ne? Glaubst du, es hat schon mal irgendjemand da ja angekreuzt? Also,
bei Lee Harvey Oswald könnte ich es mir vorstellen, aber der war ja bereits drinne. Der war ja einfach nicht der Schlauste.
Und außerdem glaube ich kaum, dass der das zu. Ich meine, der war ein bisschen verwirrt, aber der war ja nie doof.
Ach so.
Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Vielleicht reden wir
nächste Woche drüber. Vielleicht, wenn Trump einreisen würde jetzt und es ginge um Joe Biden, dann würde Trump ankreuzen. Ja, ja, ich möchte ihn gerne umbringen.
Der würde das nicht ankreuzen, sondern das überall rumschreien.
Stimmt. Und er würde trotzdem reingelassen. Also, quod licet Jovi, nun licet Bovi. So, Sebastian, wir sind schon wieder. Beim nächsten Mal schaffen wir es aber. Wir sind weit über die 30 Minuten drüber.
Nein.
Und ich bedanke mich bei dir. Wir hatten ja jetzt wieder alle Themen gleichzeitig und keins zu Ende verstanden. Aber wir machen das nächste Woche alles weiter. Nächsten Donnerstag am 24.11. hört wieder rein. Und ansonsten schreibt uns auch, das ist ja interessant, wenn wir euer Feedback und eure Antworten, eure Fragen kriegen unter luke@hengstmanns.de.
Genau, auf E-Mail oder ihr könnt auch per WhatsApp interessanterweise schreiben. Das sage ich jetzt mal noch an, das gilt auch für H2 so, aber das ist egal, ich kriege das schon auseinander. 0391 40 255 40, das ist die Festnetznummer vom Kabarett Hengstmanns in Magdeburg. Und da kann man auch eine WhatsApp schreiben, wenn man möchte, oder eine Sprachnachricht schicken, spiele ich dann hier live im Podcast ein.
Ist ja toll, was technisch alles geht auf dem Festnetz.
Ja, ja, geht alles. Zum Beispiel, dass zwei verwirrte Kabarettisten ohne Freunde hier einfach mal so einen Podcast machen.
Ja.
Timon, ich würde mich verabschieden.
Ja, vielen Dank. Ich auch.
Dann auf
bis dann. In einer Woche. Tschüss.
Tschüss.